Liebe Geschwister, der Bibeltext der heutigen Lesung steht in Lukas 13, Lukas 13 ab Vers 1. Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Und er sagte dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem Weinberg gepflanzt. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab! Warum macht er das Land unnütz? Er aber antwortet und spricht zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt. Wenn nicht, so hau ihn danach ab. Heute Morgen, liebe Gemeinde, wollen wir uns mit Gottes Langmut, mit Gottes Geduld beschäftigen, die er an uns Menschen erzeigt. Ich knüpfe hier, mal sehen, was Peter von Acker nächste Woche macht, aber ich knüpfe hier an Peter von Ackerns Predigt aus der letzten Woche an. Da hat er ja kurz diese Bibelstelle mit dem Turm von Siloa erwähnt und ich möchte gerne in der heutigen Predigt da etwas näher drauf eingehen. Ich bin mir sicher, die Erfahrung haben wir alle gemacht, wenn wir die Zeitung aufschlagen, wenn wir Radio einschalten, das sind Fernseher oder wenn man jünger ist, vielleicht im Internet sich informiert. Kein Tag vergeht, ohne dass es schlimme Nachrichten geben würde. Und gerade im Internet, ich habe mir in den letzten Wochen ab und an mal den Luxus erlaubt, wenn ihr mal täglich die Nachrichten euch anschaut, dann werdet ihr merken, dass es ganz viele auch furchtbare Nachrichten gibt, die werdet ihr nie abends im Fernsehen sehen. Das sind, also sagen wir mal, es gibt so viele schlimme Nachrichten, dass sozusagen nur noch die allerschlimmsten kommen und die anderen, die passieren zwar auch, aber sie schaffen es gar nicht mehr in die Hauptnachrichten. Sind es jetzt nun die Flugzeugabstürze oder die brennenden Regenwälder in Brasilien oder der Krieg in der Ostukraine oder die Terroranschläge in Afghanistan? Jedes Mal sterben Menschen, jedes Mal hält Leid und Trauer Einzug in die Familien. Und es gibt einen Vorfall, vielleicht bin ich der Einzige, der ihn kennt, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Der ist schon ein paar Jahre alt. Damals war selbst ich noch jung. Er hat sich am 22. Mai 1983 ereignet. Und der ist mir deshalb so nahe gegangen oder ist mir nie aus meinem Kopf gegangen, weil viele Dinge finden ja in fernen Ländern statt. Und dieser Vorfall, der fand ganz in meiner Nähe statt, wo ich groß geworden bin. Er fand sozusagen vor meiner Haustür statt und an der Stelle, wo er stattgefunden hat, bin auch ich durchaus im Auto unterwegs gewesen. Und dem Internet sei Dank, ich habe den Fall nochmal recherchiert und ich will ihn ganz kurz mal schildern, weil wenn man den einmal gehört hat, vergisst man ihn sein Leben nicht mehr. Am 22. Mai 1983 ereignete sich ein Flugunglück. Es war ein Pfingstsonntag, wie wir alle wissen. Es gab eine Flugvorführung auf der Rhein-Main Airbase. Und es war Folgendes, es war ein Tag der offenen Tür und die amerikanischen Streitkräfte, man muss wissen, der Frankfurter Flughafen ist in zwei Teile geteilt, es gibt einen zivilen Teil und einen militärischen Teil und dort gab es eine Veranstaltung. Und einer der Höhepunkte war die Präsentation einer kanadischen Flugstaffel, die waren extra eingeflogen von einem kanadischen Luftwaffenstützpunkt in Baden-Söllingen. Und 504 Starfighter, der Name Starfighter uns Älteren sagt ja noch was, das war der sogenannte Witwenmacher, weil so viel abgestürzt sind und dann gab es Witwen, die haben so eine Routineübung absolviert. Und plötzlich bricht eine der Maschinen aus und dieser Jet, der fliegt noch ein paar Kilometer nach Nordosten und bevor er senkrecht in Höhe des Frankfurter Waldstadions auf die Bundesstraße 44 stürzt. Der Pilot rettet sich mit dem Schleudersitz, aber die brennenden Frackteile treffen nun genau ein Auto. Und zwar das Auto der Pfarrersfamilie Jürges. Die waren auf dem Ausflug, auf einem Pfingstausflug. Das war der sogenannte Friedenspfarrer, den kannte man in Frankfurt. Das war der Papa, die Mama, die 77-jährige Oma, beide Kinder. Und die 19-jährige Nichte, die auch noch dabei war, die konnte sich schwer verletzt retten, ist 81 Tage später dann an ihren Verletzungen gestorben. Alle waren tot. Ich behaupte mal, wenn jetzt jemand eine Geschichte schreiben sollte, wenn ich jetzt jemanden beauftrage nach dem Motto, schreib doch mal eine Geschichte. Und einer hätte diese Geschichte geschrieben, hätte man gesagt, das glaubt dir keiner. Das ist so an den Haaren herbeigezogen. Das ist doch unglaubwürdig, dass es genau so passiert ist. Doch, es war so, es ist die Realität. So und nicht anders war es. Eine Pfarrersfamilie, sogar noch ein Friedenspfarrer, Kinder, ein Pfingstsonntag. Man könnte fast sagen, christlicher geht's gar nicht. Und dann diese Unwahrscheinlichkeit. Ja, das Flugzeug hätte ja sonst wo abstürzen können. Und genau dieses Auto wird getroffen, dieses und kein anderes. Das ist schon ziemlicher Wahnsinn. Und wenn man das hört, schießen einem wahrscheinlich die Gedanken in den Kopf nach dem Motto, naja, das kann ja kein Zufall sein, das muss doch geplant gewesen sein. Und wenn man gläubig ist, dann wird man sich vielleicht sagen, naja, also Gott hätte das Ganze ja verhindern können, wenn er gewollt hätte, er hat es aber nun nicht. Sein Schutz ist ja allumfänglich. Ihm passieren auch keine Missgeschicke wie uns Menschen. Er begeht keine Fehler. Lukas 12 ist dieser Vers, der mir da in der Vorbereitung in den, Lukas 12, das Kapitel ist mir da in den Sinn gekommen. Wir kennen die Verse alle, Vers 4 bis 7. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Verkauft man nicht 5 Sperlinge um 2 Groschen und nicht ein einziger von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber auch die Haare eures Hauptes sind gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid viel mehr wert als die Sperlinge oder als viele Sperlinge. Das heißt, diese Bibelstelle lehrt natürlich, dass das, was Gott tut, kein Zufall ist. Das war auch in dem Fall nicht so. Und insgeheim, offen machen wir sowas ja nicht, ja, weil wir wissen, ich sage jetzt mal als gute Christen, sowas tut man ja nicht, aber insgeheim behaupte ich einmal, dass so der Gedanke kommen kann, naja, vielleicht hat er es ja doch irgendwo verdient gehabt. Vielleicht hat Gott ihn ja nur extra bestrafen wollen. Wie gesagt, sowas würden wir nicht offen aussprechen. Aber Menschen denken teilweise so. Wir denken manchmal so. Und die Bibelstelle heute Morgen ist ja auch ein beredtes Beispiel dafür. Jesus bringt ja gerade dieses Beispiel, weil er die Herzen der Menschen kennt. Er kennt unsere Gedanken. Und weil er unsere Gedanken kennt, erwidert er auch oder sagt zu seinen Zuhörern, zu seinen Jüngern, Jesus antwortet und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer, nämlich jene, die da so grausam sozusagen von Pilatus behandelt wurden, umgebracht wurden, das Blut ist noch vermischt worden, also richtig grausam. Und Jesus sagt, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie sowas erlitten hatten? Das heißt, Jesus weiß genau, wie wir denken. Er weiß, dass der eine oder andere sich vielleicht gedacht hat, naja, die wird es schon recht getroffen haben. Jesus stellt hier eine Frage und diese Frage stellt er mit Sicherheit nicht nur seinen Zuhörern damals, sondern er stellt diese Frage auch uns. Und das Grundproblem des Menschen, und ich behaupte auch mal, dass es auch ein Grundproblem des Christen ist, ist, dass wir immer insgeheim irgendwo glauben, dass wir etwas Besseres sind als unser Nachbar. Es ist so der Glaube, dass wir vielleicht doch nicht ganz so schlecht sind wie unser Gegenüber. Und von daher ist es ja auch nur folgerichtig, dass den anderen ein Unglück trifft, aber mich nicht. Und natürlich, wir haben Matthäus 7 gelesen, ab Vers 3. Wir kennen den Vers, wir kennen ihn auswendig. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders? Und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Liebe Geschwister, wir kennen doch diesen Vers. Alle kennen wir den. Aber trotzdem ist es anscheinend so, dass wir ihn immer wieder mal vergessen oder verdrängen. Und der Herr Jesus geht aus diesem Grund noch einen Schritt weiter und er benennt den Kern des Problems. Er sagt nämlich auf die Frage, glaubt ihr, dass das größere Sünder gewesen sind? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Es geht um die Buße, es geht um ein bußfertiges Herz. Und das Gegenteil von einem bußfertigen Herzen wäre ein stolzes Herz, ein Herz, welches auch glaubt, keine Umkehr nötig zu haben. Und auch hier, ich betone es ganz ostentativ, auch hier ist es so, dass wir uns nicht täuschen sollten. Jesus spricht hier nicht von den Menschen oder nicht nur von den Menschen, die ihn überhaupt nicht kennen. Nein, ich glaube, dass er vor allem auch jene anspricht, die von sich selbst glauben, dass sie längst beim Herrn sind und sich, auch das sprechen wir nicht offen aus, insgeheim gegebenenfalls doch für etwas Besseres halten. Und gerade in reformiert-kalvinistischen Gemeinden ist das natürlich eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn wir wirklich an die Gnadenwahl Gottes glauben, dann ist es Gottes Gnade und wir haben nichts, wofür wir uns rühmen könnten. Und trotz dessen glaube ich, dass wir im Zweifelsfalle immer wieder in diese Falle tappen. Und ich glaube, dass diejenigen, die von sich selber glauben, da beim Herrn zu sein, und das aus einem stolzen Herzen heraus glauben, vielleicht weiter entfernt sind vom Herrn Jesus als jene, die ihn überhaupt noch nicht kennen. Der Hochmut ist eine Eigenschaft, die der Herr überhaupt nicht akzeptiert und eine Eigenschaft, der er immer und immer wieder klar entgegentritt. Jetzt ist interessant, dass der Herr Jesus ja ein Beispiel bringt und eine klare Antwort. Man könnte meinen, na jetzt haben sie es ja verstanden. Ist ähnlich wie bei der Kindererziehung. Wenn ich meinem Kind einmal gesagt habe, bring den Teller nach dem Essen in die Küche, dann klappt das. Jeder von uns, der Kinder hat, wird wissen, dass ich das auch 365 Tage im Jahr sagen kann. Und trotzdem muss man vielleicht ab und an eine Erinnerung aussprechen. Und das ist auch der Grund, dass der Herr Jesus Wahrscheinlich spürt, die Sache ist immer noch nicht klar genug für die verstockten und auch fehlgeleiteten Herzen seiner Zuhörer. Und das ist auch der Grund, warum der Herr Jesus nun noch ein weiteres Beispiel bringt. Und das Beispiel könnte so oder so ähnlich mit Sicherheit auch in unserer Zeitung stehen. Wenn er sagt in Vers 4, oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? 18 Leute sind umgekommen, ein Turm ist da draufgestürzt. Es waren genau die 18, es waren keine anderen. Die Frage ist also wiederum, ist das ein Wink des Herrn? Vielleicht waren es ja besonders sündige Sünder und deshalb hat Gott sie an Ort und Stelle gerichtet. Und dürfen wir anderen nicht vielleicht auch dankbar sein, dass wir nicht gerichtet wurden, so wie diese da? Vielleicht sind wir ja doch ein bisschen besser, ein bisschen sündloser, uns lässt der Herr ja in Ruhe. Um mit Paulus zu sprechen, liebe Gemeinde, dies sei ferne. Und der Herr selbst beantwortet die Frage zum zweiten Mal mit großer Klarheit. Nein. Er sagt, nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Es geht wieder um die Buße, es geht wieder um unser Herz. Der Jesus spricht direkt das Herz an. Und das Herz, unser Herz, ist so trügerisch. Und er macht noch etwas. Auch das ist heutzutage total verpönt. Allein die Frage, wenn man mit Kindern spricht, wenn einer einen anspricht, ob es einen Teufel gibt oder die Hölle gibt, das ist nicht so einfach zu beantworten. Man soll ja keinem Angst einjagen. Wie sage ich sozusagen dem Kinde? Und jetzt spricht Jesus davon, er warnt nämlich die Zuhörer, er sagt, Leute, ihr werdet auch so umkommen. Damit sagt er, mir ist das ernst. Das ist keine Aussage, die ich mache, so nach dem Motto, naja, du kannst es machen, du kannst es vielleicht auch lassen. Wie man in Köln sagte, sozusagen, es kütt doch jeder irgendwo in den Himmel. Nein, sagt Jesus, dem ist nicht so. Ich möchte trotzdem ganz kurz hier verweilen, denn diese Warnung kann man auch missverstehen. Und zwar ist es so, dass der Herr Jesus hier von der gerechten Strafe spricht, die ausnahmslos zunächst einmal alle Menschen betrifft, die nicht Buße getan haben. Punkt. Jetzt ist es aber so, und das ist wahnsinnig schwierig, auch für Gläubige. Im Alten Testament können wir uns das immer wieder auch in den Psalmen durchlesen. Die Psalmen sind da ein wunderbarer Quell sozusagen von Lebenswahrheiten, die Menschen einem kundtun, die in schwierigen Situationen standen. Und auch ich selbst habe da oftmals in Anfechtungen reingeschaut. Was sehen wir nämlich, liebe Gemeinde? Nun, wir sehen oftmals böse Menschen böse Dinge tun. Und es passiert nichts. Es passiert nichts, wie es scheint. Gott schweigt doch. Und auf der anderen Seite erschlägt dann dieses Kampfflugzeug einen Pfarrer mitsamt seiner Familie. Ja, das passt doch irgendwo nicht zusammen. Das heißt, auf der einen Seite feiert das Unrecht fröhliche Urständ. Und auf der anderen Seite sagt Jesus hier, wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Ja, liebe Gemeinde, was ist denn nun mit den Mördern, den Unzüchtigen, den Götzendienern? Welcher Turm fällt denn auf den Kopf? Nun, liebe Gemeinde, wahrscheinlich gar keiner. Das ist die Wahrheit hier auf Erden. Ich kann der größte Sünder sein und ich kann keine Buße tun, und ich werde vielleicht doch 100 Jahre alt und sterbe friedlich. So wie jeder von uns wahrscheinlich jemanden kennt, der 50 Zigaretten am Tag raucht und vielleicht eine Flasche Wein trinkt und 110 geworden ist. Ja, es gibt das. Sowas gibt es. Aber wie passt denn das zusammen? Vielleicht kommt der eine oder andere auf die Idee und sagt, Mensch, die Bibel, die spricht doch hier nicht die Wahrheit. Aber auch hier wieder, um mit Paulus zu sprechen, das sei ferne, liebe Gemeinde. Das Interessante an der Bibel ist ja, dass man, wenn man anfängt, die Bibel zu lesen, man zweierlei Dinge tun kann. Man kann die Bibel quasi vergewaltigen, indem man Stellen einfach rausgreift ohne den Gesamtzusammenhang der Bibel zu sehen, oder aber die Bibel legt sich durch sich selber aus. Und in Hebräer 9, 27 heißt es: Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Alle müssen sterben, jeder von uns. Und ich behaupte mal, dass das auch gut so ist. Und danach kommt das Gericht. Das heißt, das Gericht kommt. Daran besteht kein Zweifel. Das heißt, nach unserem Tod werden wir alle ohne Unterschied zur Verantwortung gezogen werden. Und das ist der Grund. Das ist auch der einzige Grund, warum es sein kann. Und so ist, dass anscheinend Sünder hier auf Erden ein ruhiges Leben führen und scheinbar nicht zur Verantwortung gezogen werden, weil sie von Gott nach dem Tode zur Verantwortung gezogen werden. Nicht hier. Die Bibel lügt nicht. Ich glaube, ich habe es schon mal bei einer Predigt hier erwähnt. Ich erwähne es aber gerne noch einmal, weil ich das so interessant fand. Ich habe vor Jahren mit einem Ex-Satanisten gesprochen. Und der sagte zu mir, der sagte: Pete, solange ich Satanist war, hatte ich ein ruhiges Leben. Der Teufel hat mich in Ruhe gelassen, weil er sich quasi sicher war, er hat mich ja. Und viele Probleme fingen an, wo er sagte, wo ich mich zu Jesus bekehrt habe. Dann kamen die Anfechtungen. Und von daher, die Bibel lügt nicht. Und wenn der Jesus sagt, wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen, wird das so sein. Und das Umkommen meint dann nicht, dass wir vom Turm erschlagen werden, aber dass Gott uns richten wird, zu seiner Zeit. Und deshalb ist es auch so unglaublich wichtig, dass wir hier auf Erden, solange wir leben, mit unserem Vater im Himmel ins Reine kommen. Jetzt ist noch die Gnadenzeit. Noch können und dürfen wir Buße tun. Und deshalb auch immer wieder die Frage auch, wie steht es mit dir, wie steht es mit uns heute Morgen? Weißt du, wo du die Ewigkeit verbringst? Und glaube nur nicht, weil dir noch kein Turm auf den Kopf gefallen ist, dass du in Gottes Augen gut und ohne Sünde bist. In Johannes 8, Vers 23 heißt es: Und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Es ist einzig und allein der Glaube an den Herrn Jesus, an seinen stellvertretenden Tod für unsere Sünden am Kreuz, der uns den Weg in den Himmel ebnet. Kein Tun und kein Verdienst unsererseits. Auch, das wird hier in den Predigten oftmals betont, und ich glaube, dass das auch ganz, ganz wichtig ist, dieses Tun und der Verdienst, das kann auch ein frommer Dienst und ein frommes Tun sein. Ja, also, wir haben heute Morgen in der Bibellese von den unterschiedlichen Gnadengaben gehört. Ja, die haben wir. Und jeder von uns hat Gaben. Gott hat ihm Gaben gegeben. Aber auch selbst dann, wenn wir diese Gaben gewinnbringend einsetzen, ist es kein Verdienst, wo wir an die Himmelspforte pochen können und sagen: Herr, ich habe 1577 Menschen seelsorgerisch betreut in der Gemeinde, jetzt lass mich da mal rein. Nein. Jeder Mensch hat zunächst mal den Tod verdient. Jeder Mensch könnte wegen seiner Sünden von Gott sofort von einem Turm oder dem Flugzeug erschlagen werden. Und das alles, dass dies nicht geschieht, hat einzig und allein mit Gottes Langmut, seiner Geduld zu tun, die das fällige Gericht an den Menschen noch nicht vollstreckt. Und das macht Jesus hier mit diesem wunderbaren Gleichnis deutlich. Jesus ist ein Naturfreund. Er liebt die Natur und bringt auch immer wieder Beispiele aus der Natur. Vers 6, und er sagte dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem Weinberg gepflanzt. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Warum macht er das Land unnütz? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe. Ob er vielleicht doch noch Frucht bringt, wenn nicht, so haue ihn danach ab. Das ist ein ganz wunderbares Gleichnis. Ist Gott ein harter Herr? Ist Gott jemand, der brutal und gnadenlos sozusagen die Leute richtet? Nein, ist er nicht. Er ist ein liebevoller Vater, er ist ein Gärtner, der sozusagen alles tut. Er sieht, man sieht, ja Mensch, da ist noch keine Frucht da, aber der Baum wird trotzdem noch nicht abgehauen. Nein, man hat um ihn gegraben, man düngt ihn, noch ein Jahr. Es wird der Tag kommen, wo die Abrechnung erfolgt. Aber wir sollten Menschen, glaube ich, nicht so schnell aufgeben. Also, wenn ich mein Leben Revue passieren lasse, dann ist das größte Wunder für mich, dass Gott mich auch in den Zeiten hat nicht fallen lassen, wo er allen Grund gehabt hätte. Und das Faszinierende ist auch, wenn ich mein Leben, wie gesagt, Revue passieren lasse, dass ich auch in solchen Zeiten wusste, dass ich vor Gott keinerlei Ausrede haben würde, wenn er kommt und meine Seele in dieser Nacht von mir fordern würde. Und Gott hatte immer wieder Gnade. Und das ist das, was ich für faszinierend halte, was ich auch bis heute nicht verstehen kann. Es mag auch bei der Kindererziehung so sein. Kinder können einen wahnsinnig auf die Palme bringen. Kinder sind nicht immer nett. Kinder können nervig sein. Ja, ich höre jetzt auf. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber auch hier, dass wir den Mut nicht aufgeben, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben. Dass wir graben, dass wir düngen. Ja. Und nachdem Jesus die Zuhörer gewarnt hat, bringt er dieses wunderbare Gleichnis. Von Gottes Langmut, von Gottes Gnade, von Gottes Geduld. Um nicht von der anderen Seite vom Pferd zu fallen, wir sollten uns nicht täuschen natürlich. Gott sieht die Dinge hier auf Erden und sie werden ihm mit Sicherheit nicht gefallen. Sein Wort und seine Werte werden mit Füßen getreten und der Mensch hält sich für allmächtig und glaubt, keinen Gott zu brauchen. Gott wird sich aber nicht verspotten lassen. Und Gott ist auch nicht wie die berühmten 3 Affen. Ja, vielleicht habt ihr die zu Hause stehen, die berühmten 3 Affen. Der eine Affe hält sich die Augen zu, der andere die Ohren und der dritte wiederum den Mund. Ja, also sozusagen, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich sage nichts, ich bekomme nichts mit. Nein, Gott registriert alles. Und das ist der Grund, warum wir nicht überheblich sein sollten. Nur weil wir vielleicht bisher ungeschoren davongekommen sind. Weil wir glauben, wir sind vielleicht besser als die anderen. Römer 2, Vers 3. Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Es ist die Buße. Es ist die Buße allein, die der Herr hier immer wieder einfordert. Und dieser Ruf geht an uns alle heute Morgen. Es ist völlig egal, ob wir heute hier sitzen, ob wir vielleicht später eine CD von dieser Predigt haben oder ob wir die Predigt im Internet hören. Alle, die das Wort heute Morgen hören, an die ergeht der Ruf. Es ist Buße allein, die der Herr Jesus von uns fordert. Das heißt, achte all dein Tun hier auf Erden, deinen Einsatz für null und nichtig an. All dein Tun bringt dich dem Himmelreich kein Stückchen näher, vergiss es. Aber auch hier gilt. Es heißt nicht, dass ich sozusagen alle 4, 5 oder wie viel immer ich habe, gerade sein lasse. Es heißt nicht, dass ich mich faul ins Bett lege, nicht arbeiten gehe. Es heißt nicht, dass ich mich in der Gemeinde schäbig verhalte und nicht meinem Bruder und meiner Schwester beistehe. Es heißt nicht, dass ich nicht meine Zeit auch für andere einsetzen soll. Nein, das ist ja der Vorwurf, der teilweise Christen gemacht wird. Naja, wenn alles von Gott kommt, da brauchst du ja nichts mehr tun. Nein, das sagt die Bibel nicht. Aber glaube nicht, dass dein Tun dich dem Himmelreich näher bringt. Es ist dein Eingeständnis, dass du von dir aus nichts bringen kannst. Dein Eingeständnis, dass du vor Gott ein Sünder bist und ein Sünder bleibst. Und dass nur Gottes Sohn, der Herr Jesus Christus, deine Eintrittskarte in das Himmelreich ist. Das heißt, die bedingungslose Kapitulation vor Gott, sie allein kann dich retten. Und dann, liebe Geschwister, dürfen wir auch sicher sein, dass Gott Wort hält und uns auch nicht hinausstoßen wird. Denn Gott hat keinen Gefallen am Tod des Sünders, sondern es freuen sich, wie es heißt, die Engel im Himmel über jeden einzelnen Sünder, der Buße tut und umkehrt. Und so möchte ich schließen mit einem Wort aus dem Alten Testament, aus Hesekiel 18, ab Vers 21. Da heißt es nämlich: Wenn aber der Gottlose umkehrt von allen seinen Sünden, die er begangen hat, und alle meine Satzungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er gewiss leben, er soll nicht sterben. An alle seine Übertretungen, die er begangen hat, soll nicht mehr gedacht werden. Er soll leben um seiner Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Oder habe ich etwa Gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Und in 32 heißt es weiter: Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott der Herr. So kehrt denn um und ihr sollt leben. Und so sei der Herr Jesus Christus unsere Gerechtigkeit, unsere Zuversicht, unser Felsen, auf den wir bauen, unser Felsen, auf den wir trauen. Er sei gepriesen, ihn wollen wir loben in Ewigkeit. Amen.